Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wir können auch anders. Der Film mit Joachim Kohl und Horst Krause, eine Art Roadmovie durch den Osten Deutschlands aus dem Jahr 1993, führte etwa 25 Jahre später zum aktuellen Buch »Was wollen die denn hier?« Schauspieler Joachim Kohl hat es zusammen mit dem Journalisten Lukas Vogelsang geschrieben. Sie haben ehemalige Grenzgebiete, den Osten und auch den Westen bereist und mit Ossis, Wessis und Wossis gesprochen. Über einen Neubeginn nach der Wende, über Annäherungen, Unterschiede, Fremdsein. Und reden kann ich jetzt über dieses Buch mit Joachim Kohl, der bei uns im Deutschlandfunk zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Kohl.
Hallo.
Damit unsere Hörerinnen und Hörer mal einen kleinen Eindruck bekommen, lesen Sie doch bitte mal einen Ausschnitt aus »Was wollen die denn hier?« Und zwar haben Sie da eine Kellnerin namens Cornelia Wirth in Brandenburg gefragt, ob es ihn wirklich noch gibt, den Osten.
Und Cornelia Wirth nickt, hat das Beispiel parat, war vor kurzem noch 2 Tage dort, 2 Tage in Brandenburg, andere Ecke, hoch Richtung Ostsee. Ein Weihnachtsgeschenk, Wellness in der Nähe von Prenzlau. Da, sagt sie, ist noch der richtige Osten. Wie in Fehlfarben gemalt. Das ist, um Gottes Willen, wie früher. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Und neben der Zeit steht einer von der Stasi und schreibt alles mit. Der Hund, der dort einst begraben lag, den hat jemand ausgebuddelt, um ihn gleich nochmal totzuschlagen. Da, sagt sie, war nichts. Kein Personal, keine Straßen. Und ihr fuhr mitten im Nichts der Schreck in die Glieder, wie Schluck auf, weil sie plötzlich wieder an sich selbst denken musste, an das Dorf, den Konsum, diese zugeteilte Jugend. Am Montag war sie froh, wieder zu Hause zu sein. Den Osten, sagt sie, den hörst du, der ist noch drin in den Menschen. Daran wird sich auch erstmal nichts ändern, zumindest nicht in meiner Generation.
Ein Ausschnitt aus dem Buch »Was wollen die denn hier?« von und mit dem Journalisten Lukas Vogelsang und dem Schauspieler Joachim Kohl. Herr Kohl, ist das auch Ihre Antwort? Das soll er sein, der Osten? Ich meine, es war eine Antwort von einer Frau, aber wie sehen Sie es?
Ja, wir sind ja etlichen Leuten begegnet und haben unzählige Geschichten gehört und So individuell wie die Leute sind, sind auch die Geschichten. Und es hängt immer davon ab, ob man mit jemandem spricht, der zur Zeit des Mauerfalls 20 war oder 50. Oder ob das jemand war, der eine urbane Biografie hat, in Ost-Berlin, Dresden, Leipzig gewohnt hat oder eben in Michendorf oder Boltenhagen an der Küste oder in Zedenick. So, das macht einen Riesenunterschied.
Mhm. Absolut, wo ja auch Ihr Schauspielerkollege Horst Krause, den Sie zum Schluss auch noch getroffen haben,
ja,
der den Unterschied Ost-West dann eher ja im Humor verortete.
Ja, ja, natürlich, das ist aber auch sein Genre. Horst Krause, den ich wirklich für dieses Buch nach ganz vielen Jahren endlich mal wieder getroffen habe. Wir haben uns immer verpasst, ja, aus terminlichen Gründen, beruflichen Gründen, wie das so ist in unserem Geschäft. Und das war ein ganz rührendes Wiedersehen und er hat natürlich gleich die alten Geschichten drauf gehabt. Und er sagt ja auch, ja, am Humor, an den Geschichten, an den Witzen kann er selbstverständlich den Ossi und den Wessi identifizieren.
Betrachten Sie sich eigentlich als Wessi? Ich meine, klar, Sie sind im Westen aufgewachsen, geboren und so weiter, aber betrachten Sie sich als Wessi? Ist das ein Prädikat, was Sie mit sich tragen?
Ich bin ja sogar Westfale.
Sogar das, ja, ja, noch schlimmer.
Ja, aber doch, natürlich, würde ich sagen. Dem bin ich ja auch im Zusammenhang mit dieser Arbeit begegnet, diesem Phänomen, dass ich nach so langer Zeit sagen musste, mir ist das da drüben immer noch fremd.
Warum?
Ich bin nicht hingefahren, obwohl ich die besten Vorsätze hatte. Nach der Arbeit 1992 waren die Dreharbeiten, 1993 kam der Film ins Kino. Ist so.
Also ja. Warum ist Ihnen das immer noch fremd, auch nach dieser Reise jetzt?
Ja, ich glaube, dass es einfach erstmal grundlegend eine technische Frage ist. Also jemand, der in West-Berlin groß geworden ist oder in Spandau, wie Lukas Vogelsang, der war natürlich mittendrin und näher dran. Da war das einfach selbstverständlich mal aufs Land zu fahren, machen ja da alle mittlerweile. oder haben da sogar ihre Ferienhäuschen und so weiter. Aber für jemanden hier aus dem Rheinland oder aus Bayern, aus dem Saarland, ist das ein Akt. Das ist eine Reise. Und das aus welchen Gründen auch immer, hat man dann doch vielleicht die alten Trampelpfade vorgezogen und ist nach Italien gefahren. Oder Frankreich ist ja viel näher.
Hm. Welche Begegnungen, ich meine, Sie sagten schon, es sind zahlreiche, auch sehr unterschiedliche Begegnungen, die Sie da aufgeführt haben in dem Buch. Welche waren für Sie besonders eindrücklich, wenn man das überhaupt sagen kann? Also mich persönlich, kann ich mal sagen, hat sehr angesprochen, wusste ich auch noch nicht viel drüber, die Menschen an der Grenze, die zum Beispiel im einzigen geteilten Tagebau Ost-West gearbeitet haben, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt war das dann, glaube ich.
Ja, das war natürlich... weil ich ja auch eine Bergbaubiografie habe, war das ein ganz, ganz interessantes Thema für mich. Das hat Lukas Vogelsang auch erst recht spät entdeckt, diese Geschichte. Um jemanden, der verantwortlich war für die Staatsgrenze, die ein Braunkohleabbaugebiet durchzogen hat. Ja. Und er war verantwortlich dafür, dass der technische Ablauf gewährleistet war und dass niemand da die Gelegenheit ergreift, zu fliehen.
Rüberzumachen.
Ja. Und das, ich hoffe, das kommt in unserem Buch gut rüber. Das waren bizarre Konstruktionen. Ja. Da konnte man sehen, dass dann letztlich doch Ökonomie Ideologie schlägt. Und da wurde dann einiges möglich gemacht, aber alles in einem sehr strengen ideologischen Korsett, in einer Form, die uns nur den Kopf schütteln lässt.
Ja, auch eine bizarre Situation für den Menschen, von dem Sie gerade sprachen, der einerseits dann natürlich auch irgendwie kollegiale Kontakte zu den Westdeutschen pflegte, andererseits aber auch darauf achten musste, wie Sie schon sagten, dass die Ostdeutschen nicht rübermachten oder so und sich an ihre Regeln und Gesetze hielten.
Ja, aber diese Kontakte, die waren immer runtergekühlt, weil er wusste ja nie, wer steht neben ihm und wie wird das weitergegeben, wie wird das beurteilt. Also es war wohl das waren sehr sachliche Vorgänge, wenn der Grenzstreifen alle 2 Jahre versetzt werden musste. Und dann musste erst ein Zaun gezogen werden, bevor der alte abgerissen wurde und über den neuen geschmissen wurde. Und dann für den Abbau, wo man auch Sprengstoff benutzt, durfte auf Westgebiet nicht mit Ostsprengstoff gesprengt werden und umgekehrt, sodass man dann sich an einer Tür im Grenzzaun traf und Dynamit getauscht hat. Ja, also das wirkt auf mich wie so eine Agentenfilmparodie, aber es ist Realität gewesen.
Da gab es dann einen Begriff, als der Tagebau geschlossen wurde, den, glaube ich, der Mensch, der dort gearbeitet hatte, auch verwendet hatte, namens ausgekohlt. Fand ich sehr interessant, weil das ja durchaus auch sinnbildlich für was anderes stehen kann.
Ausgekohlt, da haben wir alle gestutzt und geschmunzelt, weil das, Sprache ist was sehr Schönes, finde ich. So kamen die Leute sich da auch vor, weil denen ging es nach der Grenze oder nach dem Mauerfall nicht gut. Weil, ich habe den Namen leider nicht parat. Er sagte, für uns kam dieser Termin zur denkbar schlechtesten Zeit, weil der Tagebau von östlicher Seite ausgekohlt war. Und was macht er mit seinen Leuten? Was wird deren Zukunft sein? Und da ist vieles an ihm hängen geblieben.
Ja.
Sein Leben war eine Zeit lang sehr, sehr schwierig und sehr belastet. Ja.
Es gibt Wendegewinner und Wendeverlierer in ihren Geschichten. Meistens sind sie irgendwie beides so ein bisschen. Es gibt ja auch einige Psychologinnen und Psychologen, die sagen, die Wende war für viele Menschen im Osten insbesondere eben so eine Art Trauma. Plötzlich war alles weg, auf das sie vorher gebaut haben, war nicht mehr gültig. Sie fühlten sich als Menschen zweiter Klasse. Bis heute gibt es ja noch keine gleichen Gehälter im öffentlichen Tarif zum Beispiel. Mhm. Es gibt da auch ein Zitat aus ihrem Buch. ich weiß auch nicht mehr genau, wer es sagte, der meinte aber, in der Zeitläufte, die Menschen seien in der Zeitläufte gefangen, rangen mit Vergangenheit, von der Gegenwart überfordert und Angst vor der Zukunft. Ist das etwas, was Sie jetzt nach diesen Begegnungen auch besser begreifen können?
Ja, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr lehrreich. Also diese Zeit, die ich mit Lukas da verbracht habe und mit den Leuten verbringen durfte. Erstmal war es ja gar nicht selbstverständlich, dass uns jeder reinlässt. Da waren wir erstmal sehr verblüfft, wie groß die Gesprächsbereitschaft war.
Aber Sie hatten sich vorher angekündigt.
Natürlich, meinst, ne? Natürlich, ja. Klar, das war vorbereitet. Aber es gab nicht ein einziges Mal die Ansage, nee, lassen Sie mich damit in Ruhe, ist schlimm genug und da muss ich nie noch drüber reden. Das hätte ja auch durchaus passieren können. Nein, es war eine große Gesprächsbereitschaft und was uns sehr oft begegnet ist, war der in Variationen der Satz, es geht uns immer noch so, dass wir das Gefühl haben, dass ihr Wessis uns unser Leben erzählen wollt.
Mhm.
Ja? Und darum waren wir auch da, um damit auch mal aufzuräumen und uns das anzuhören. Weil es war ja, dieses Wort Unrechtsstaat wird in gewissen Kreisen und in vielen Gesprächen nicht so gerne gehört. Weil das ist auch, dieser Begriff ist geprägt durch unseren Blick auf das. Ja? Und viele Leute hatten ein in ihren Augen normales Leben, ein glückliches Leben. Viele Leute müssen heute auf Dinge verzichten, die sie wertgeschätzt haben. Und das sind alles Sachen, die wir gar nicht in Erwägung ziehen, wenn wir drüber nachdenken. Ja, wir haben erstmal dieses das große Geschehen vor Augen, sagen, da ist ein Volk in Freiheit entlassen worden. Wenn man mit Hartz IV in Frankfurt-Oder in der Platte sitzt, hat man von Reisefreiheit auch nicht so richtig viel und fühlt sich vielleicht immer noch eingemauert. Sowas haben wir auch gehört.
Hm. Ja, deswegen hat mich auch die Äußerung dieser Cornelia Wirth, die Sie am Anfang da zitiert haben, naja, gewundert, nicht wirklich, aber ich kenne eben auch die anderen Seiten von Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind und dort auch sehr große, enge Freundschaften noch haben, starke soziale Bindungen, auch familiäre Bindungen, die viel Spaß hatten, gemeinsam gefeiert haben, gebraten haben, also bei uns heißt es Grillen, in Thüringen heißt es Braten, und die durchaus bei aller Kritik auch einen sehr positiven Blick auf ihren Staat hatten und dass das dann auch das Bild dann schräg ist, wenn die Wessis auf einmal sagen, boah, das war ja nur ein Unrechtsstaat, das war doch alles scheiße dort in Anführungsstrichen.
Ja.
Dass das keine gute Geschichte ist, das kann ich gut nachvollziehen.
Also wir hoffen, dass wir mit den Geschichten so einen Dialog anschieben können. Dass man einfach diese biografischen Geschichten nimmt als Anlass, die Leute einfach mal zu fragen, vorurteilsfrei.
Hm.
Ja? Nicht mit dem in großen Anführungsstrichen Gewinnerwissen. Ja? Das ist selbst nach so vielen Jahren sehr wichtig.
Haben Sie nach dieser Reise und den Gesprächen vielleicht die eine oder andere Idee auch dafür, warum bei der jüngsten Europawahl, jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß gemalt, im Westen mehr die Grünen, also insbesondere in den Großstädten gewählt wurden und in einigen Bereichen des Ostens, insbesondere Sachsen und Brandenburg, die AfD mehr gewählt wurde? Haben Sie da Ideen?
Der Castorf hat mal gesagt, was wollt ihr eigentlich alle? Chemnitz war früher auch schon braun. Vielleicht ist das alles gar nicht so neu, ja? Oder Karl-Marx-Stadt, wie es früher hieß. Das
schwieriges
ist,
Thema.
Ja, natürlich. Ja, ja. Es gibt verschiedene Gründe. Vielleicht sind die Grünen mittlerweile die neue bürgerliche Partei der Mitte. Die beiden großen Volksparteien haben es verpasst, sich die Themen zu eigen zu machen, die die jungen Leute umtreiben. Das liegt ja auf der Hand offensichtlich. Jeden Tag sehen wir im Fernsehen Interviews oder wenn man sich ins Internet begibt, kann man sehr interessante Sachen hören und sehen. Das weiß ja mittlerweile sogar die CDU. Im Osten, ja, dieses Stichwort, die Abgehängten fallen zurück in alte Schemata. Vielleicht ist es auch eine, es ist ja nicht nur da in Ostdeutschland.
Nee,
wir haben das in Italien, wir haben das in Frankreich. Überall gibt es diese Bewegung.
Und in anderen Teilen Deutschlands auch, was weiß ich, im Norden von Dortmund oder so zum Beispiel, Dorstfeld,
genau.
Große Nazi-Szene.
Vielleicht sind es die kleinen Ausschläge einer viel größeren Bewegung, nämlich einer weltweiten Bewegung derer, die diese Globalisierung und diesen durchgedrehten Konsumkapitalismus nicht fassen können und sich bedroht fühlen dadurch. Also ich will das nicht immer an diesen kleinen Orten in Mecklenburg-Vorpommern festmachen, wo man ein Kamerateam hinschicken kann und dann hat man gleich wieder 20 Minuten Horrorshow. Es ist vielleicht so etwas viel Größeres, was die Leute bewegt.
Kommen wir nochmal auf eine ganz schlichte letzte Frage. Haben Sie übrigens im Osten jetzt mal noch einen Pfeffi getrunken?
Ein was?
Ein Pfeffi. Also das ist doch die Kurzform für diesen grünen Pfefferminzschnaps oder Pfefferminzlikör.
den ich wieder gesehen habe beim Andreas Maluga in seinem DDR-Museum in Wattenscheid.
Ja.
Nein, ich glaube, das sieht mir auch zu giftig aus. Diese toxischen Selbstexperimente habe ich hinter mir.
Alles klar. Vielen Dank, Herr Krohl.
Ich habe zu danken.
Was wollen die denn hier? Das Buch von Joachim Krohl und Lukas Vogelsang ist im Rowohlt Verlag erschienen und morgen am 6. Juni gibt es eine Lesung in Freiburg. Und heute Abend ist Joachim Krohl auch noch im Fernsehen zu sehen, im Film Die Auferstehung um 20:15 Uhr in der ARD.